Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute als Grundlage für die Predigt aus dem ersten Brief des Apostels Petrus lesen, und zwar das erste Kapitel und die ersten drei Verse des zweiten Kapitels, damit wir auch inhaltlich einen guten Einstieg in diesen Brief haben, dachte ich mir, dass wir durchaus mit einer längeren Passage hier einsteigen. Die Predigt heute wird nur über den kleinen Abschnitt am Anfang gehen. Aber damit wir verstehen, um was es hier geht, lesen wir zunächst das ganze Kapitel. Dort heißt es: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, seinem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das noch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch jetzt zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. So liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, es ist unschwer zu erkennen, dass wir in einen neuen Abschnitt und eine neue Predigtreihe einsteigen. Eine Predigtreihe über den ersten Petrusbrief. Ich möchte heute in dieser Predigt einmal versuchen, recht sanft in diesen Brief einzusteigen und mit dem Schwerpunkt die ersten zwei Verse betrachten. Vielleicht allein in Anbetracht des gelesenen Kapitels, das ja so viel inhaltlich für uns bereithält, dass wir jetzt hunderte von Themen abgrasen könnten und es wert wäre, darauf zu achten, wollen wir vielleicht nur einmal auf den Beginn schauen, die ersten Verse, die, wie ich denke, bereits genug für uns bereithalten. Und lasst uns zu Beginn zunächst einmal kurz über Petrus, über den Autor, über den Schreiber dieses Briefes reden. Und ich möchte nur eins kurz vorab sagen, sicher werde ich viel hier Petrus als den nennen, der diesen Brief aufgeschrieben hat, aber bei allem ist mir völlig klar, dass es der Heilige Geist ist, der hier im Grunde Petrus zu seinem Reden bewegt und inspiriert. Und dennoch lohnt es sich, sich mit Petrus zu beschäftigen, mit jemand, der zweifelsohne eine der wichtigsten Personen des Neuen Testaments ist. Und lassen Sie uns heute einfach mal auf Petrus anhand von zwei Beispielen einsteigen. Es gibt sicher viel über diesen Mann zu sagen und wir wollen ihn damit auch sicher als Urheber dieses Briefes anerkennen. Er nennt sich selbst als denjenigen, der diesen Brief geschrieben hat. Und wir wissen einiges mehr über ihn als nur diese zwei Briefe, die wir hier aneinandergereiht an dieser Stelle des Neuen Testaments finden. Petrus erscheint uns im Neuen Testament als jemand, der im Grunde immer wieder an den Extremen auftaucht. Als einer, der extrem hingebungsvoll ist, aber auch als jemand, der extrem schwach wirkt. Vielleicht einer der schwächsten Personen, die wir im Neuen Testament kennenlernen. In beidem aber hingegeben war. Und wir wollen vielleicht zunächst einmal an den Anfang seines Dienstes mit Jesus schauen. Von der Berufung Petrus lesen wir ja in Matthäus 4. Wer mag, kann gerne einmal die Verse 18 und 19 dort aufschlagen. Ich lese es uns aber vor, was dort über ihn gesagt wird. Dort heißt es, als Jesus aber am Galiläischen Meer wandelte, sah er zwei Brüder, so zwei leibliche Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz ins Meer, denn sie waren Fischer. Reine Situationsbeschreibung. Und Jesus spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Was danach passierte, wissen wir. Petrus und Simon, derselbe Name für einen Mann, und sein Bruder Andreas folgten Jesus nach. Petrus selbst war ein einfacher Mann, ein Handwerker, körperlicher arbeitender Mensch, ein Fischer, ein Mann, der Netze ins Wasser warf, um Fische zu fangen und davon sich und seine Familie zu ernähren. Scheinbar in einem Familienbetrieb arbeitete er mit seinem Bruder zusammen und fuhr täglich auf das Meer hinaus. Und das machte er auch, als ihn der Ruf Jesu traf. Als ihn nun dieser Jesus begegnete, rief Jesus ihn und Petrus ist ihm nachgefolgt. Zum einen ist das eine ganz einfache Wahrheit. Im Grunde sind alle Jünger ohne großes Tamtam Jesus nachgefolgt. Eventuell ein kleines Gespräch, aber keine Beweise oder ellenlange Diskussionen. Kein Riesenaufwand, wenn, dann vielleicht im Kleinen eine Nachfrage. Aber im Grunde war es für alle Jünger, die Jesus berief, das Gleiche. So war es auch für Petrus und seinen Bruder besonders einfach. Einfache Männer, starke Männer, körperlich starke Männer, folgten diesem Jesus wie Kinder, naiv. Sie kommen uns vor wie Kinder. Sie kommen uns vor, als seien sie naive Kinder, die irgendeinem Fremden nachrennt, der sie begeistern kann und die ihm dann nachlaufen. Aber ohne das überzustrapazieren, ist nicht das Evangelium grundsätzlich auch ein naiver Ruf, ein Windhauch oder vielleicht auch ein Sturm, der dem einen stinkt und dem anderen gut riecht? Ist nicht der Ruf zum Glauben vor allem etwas Trennendes, auf das ganz besondere Menschen reagieren, Menschen, die Gott auserwählt, aber vor allem nicht Menschen, die sich selbst für etwas halten oder die sich selbst in diesen Ruf hineinbringen wollen. Bedenken wir einmal, wie viele Menschen Jesus zur Auswahl hatte. Betrachten wir einmal das Ganze aus Jesu Augen. Wie viele Menschen hatte er zur Auswahl, um sie zum Jünger zu machen? Hätte er nicht vielleicht zu Beginn einen König oder einen Bürgermeister nehmen können? Wäre es nicht im Sinne einer gescheiten Unternehmensplanung, wie man es doch in den einfachsten Handbüchern lesen kann, besser zunächst mal einen Manager zu berufen? Irgendjemand, der angesehen ist, mit politischem Einfluss, der Städte, vielleicht gar Länder beherrscht und Macht über sie hat. Und irgendwie bekommen wir die Auswahl, Gottes schlecht zu fassen. Halten wir uns heute aber nur einmal vor Augen, dass selbst die Bekehrung des mächtigsten Herrschers der Welt im 6. Jahrhundert vor Christus keine Massenbekehrung auslöste. Es war Nebukadnezar, wie beschrieben im Buch Daniel. Er war der mächtigste Mann, der in einem langen und schwierigen Prozess zum Glauben kam. Aber löste das seine Erweckung aus? Nein. Es wurde gar schlimmer danach. Oder bedenken wir einmal, wie Jona in Ninive durch eine einfache Predigt die ganze Stadt in die Buße trieb. Können wir nicht daraus schließen, dass die Auswahl und der Dienst der Menschen viel mehr an Gott liegt, als wir vielleicht denken. Und Petrus war an diesem Punkt eindeutig ein gutes Beispiel. Ein Mann, der einfach seinem Ruf folgte. Und danach in seinem Leben erleben wir diesen Petrus als jemand, der tatsächlich zwischen diesen Höhepunkten oder, wie ich es vorhin sagte, zwischen diesen Extremen schwankt. In Momenten war er wie vom Geist überströmt und erkannte Gott, in anderen Momenten wieder nicht. Ich möchte einfach ein paar Beispiele nennen, damit wir uns diesen Petrus noch einmal vergegenwärtigen. Da war er dabei bei der Verklärung, bei der er wunderbare Einsichten bekam über das, wer Christus ist, Gott nah war. Da war er der Jünger, der auf dem See Genezareth laufen durfte, als ein großer Sturm tobte. Der Glauben hatte, der, als er seinen Blick von Jesus abwandte, für seinen kleinen Glauben getadelt wurde. Was für ein Ereignis, was für ein Höhepunkt ich das einmal so nennen darf. Oder denken wir ganz besonders an Johannes 6, wo auf die Frage von Jesus hin antwortet, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Welch ein wunderbares Wort. Wohin sollen wir gehen? Wir könnten es jederzeit uns selbst wiederstellen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Ausgerichtet und völlig hingegeben auf Jesus Christus. Aber denken wir auch an Petrus an anderen Stellen, wie er eben derjenige war, der kurz danach Jesus verleugnete, der sich nicht zu seinen Jüngern zählte. Und er selbst von Jesus einmal mit den Worten kritisiert und hart angegangen wurde, dass Jesus zu ihm sagt, weiche von mir, Satan. Welch ein hartes Wort, weiche von mir, Satan, denn du denkst menschlich. Da ist nichts Geistliches in dir. Ein anderes Extrem, ein Tiefpunkt. Wenn man einmal so will und vielleicht die Denkweise eines auf Anerkennung ausgerichteten Menschen anwendet, so wie wir heute ja gerne denken, dann kommt Petrus in den Evangelien manchmal ganz gut und manchmal ganz schlecht weg. Aber alles in allem wäre das doch im Grunde genug Grund gewesen, mit so viel Einfluss, wie er dann später hatte, die Schriften etwas anzupassen. Oder zumindest etwas auf deren Verbreitung einzuwirken und zu hindern. Wer mag schon gerne Dokumente und Zeugnisse über sich selbst lesen, in denen er so schwach erscheint? Petrus wäre doch gerade der gewesen, der das ein oder andere Wort vielleicht einem der Schreiber der Evangelien hätte zustecken können und sagen können, lass doch dies oder das weg, sieht nicht gut aus für mich. Aber Petrus denkt seit Pfingsten nicht mehr wie ein egozentrischer Mensch, sondern er denkt wie ein Kind Jesu. Er verleugnet sich selbst. Und diese Selbstverleugnung, dieses Aufgeben des Strebens nach Anerkennung, ist eines der großen Themen in seinen Briefen. Und besonders auch hier in dem ersten Petrusbrief. Jetzt würde er uns zurufen, verleugnet auch ihr euch selbst. Und wenn es noch so viele Bücher gibt, in denen eure Schwäche zu finden ist, darauf kommt es nicht an. Schon im ersten Kapitel, was wir heute gelesen haben, steigt Petrus mit einer Stärke in das Thema ein und erklärt uns das Evangelium von Jesus Christus, als gäbe es nichts Wichtigeres. Jetzt würde er die Waffe schwingen und sofort aufs Ziel zurennen. Was soll's schon, wenn eine meiner Missetaten erwähnt wird? Sie sind dem Jesus vergeben. Das ist die Botschaft. Diese Erkenntnis stand und steht über allem. Und das ist die Erkenntnis, die ihn prägt in diesem Petrusbrief. Fassen wir diesen ersten Punkt über Petrus vielleicht einmal so zusammen. Petrus folgte Jesus, weil Jesus es wollte. Vielleicht zu einfach. Zumindest klar und auf den Punkt. Petrus folgte Jesus, weil Jesus es wollte. Und gehen wir noch einmal auf den schwachen Petrus ein. Vielleicht als zweites Beispiel. Als Petrus nach den gewaltigen Worten der Treue, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus jämmerlich verleugnet. Alleingelassen in der eigenen Kraft. Vertrauend auf seine Kraft und auf seine Worte, da packt es Petrus noch nicht einmal, Gott so viel zu vertrauen, dass er sein Leben, von dem er vorher sagte, für den gibt es doch keinen anderen Weg, nicht in die Hand Gottes legen konnte. Petrus ist in diesem Moment ein Bild für einen ganz und gar verlorenen Menschen. Für einen, den man, wenn man ihn nur eine Sekunde allein lässt, keine Hoffnung mehr da ist. Die eigene Kraft, selbst von einem, der ganz nah bei Jesus war, hat nicht ausgereicht, diesen Moment des Glaubens festzuhalten, Wenn wir so wollen, ist er ein Mensch, der die von Gott eingegebene Erkenntnis nicht einen kleinen Moment festhalten und bewahren kann. Er hat keine Kraft, diese Weisheit in seinem Leben anzuwenden und zu verankern. Erst als der Heilige Geist in sein Leben kommt, ist er dazu in der Lage. Und vielmehr noch, erst dann ist er in der Lage, wahrhaft fest im Glauben zu stehen und auch durch Krisen zu gehen. Ein weiteres Thema dieses Briefes ist ja nun auch das Leid. Immer wieder wird der erste Petrusbrief angeführt als ein Brief, der auch vom Leiden und von den Problemen redet. Aber Petrus ist ein Beispiel für uns dafür, dass ein Mensch den Heiligen Geist braucht, um diese Leiden aushalten zu können. Fassen wir den zweiten Punkt also zunächst einmal so zusammen. Petrus beweist uns, dass Menschen auch bei bester von Gott gegebener Erkenntnis nicht bei ihm bleiben können, wenn sie nicht durch den Heiligen Geist geführt werden. Kein Mensch kann in eigener Kraft seinen Glauben, sein Leben bewahren und erhalten. Es gibt keine Bewahrung des Glaubens, die ein Mensch kann. Es gibt nur eine Bewahrung des Glaubens, die Gott kann, die der Heilige Geist kann. Also wenn wir nun in den Brief von Petrus einsteigen, dann sehen wir vor uns einen Menschen, von dem viele um ihn herum seine Schwächen kannten. Die Menschen in den Gemeinden hatten von ihm gehört und erzählt bekommen. Sie kannten die Geschichten davon, wie Petrus schwach war und wurde immer wieder. Aber hier, als er Gottes Worte in einen Brief schreibt, da ist er in seinem Leben ein anderer geworden. Jetzt würde er alles für Jesus geben. Er war bereit, sein ganzes Leben für Jesus zu geben. In Angriffen, die er erfährt, hält er stand. Er redet, er ergreift das Wort, er wird zu einem Anführer der Apostel und riskiert viel. Er legt sich mit den Juden an, ohne mit ihnen zu brechen. Und dennoch gibt er keinen Jota von dem Evangelium preis. In praktischen Fragen erweist er sich als weise und besonnen. Dennoch ist er direkt und drückt sich klar aus. Er erweist sich als sehr kundig in den Schriften des Alten Testaments. Er kann es sehr gut praktisch anwenden. Steht aber vielleicht als Gelehrter auch teilweise im Schatten seines Mitapostels Paulus, denn der Schriftkenntnis vielleicht noch etwas vor ihm stand. Dennoch war Petrus der, der sehr gut das Wort praktisch anwenden konnte. Und das ist auch einer der Gedanken, den wir hier im ersten Petrusbrief immer wieder finden. Immer dann, wenn Petrus eine geistliche Wahrheit vermittelt, vermittelt er auch eine praktische Anwendung dazu. Er mahnt und ruft auf dazu, das umzusetzen. Von der Struktur des Briefes vielleicht ein Hinweis, dass Paulus ja dazu neigt, in den ersten Kapiteln seiner Briefe immer eher etwas theoretisch zu sein, geistliche Wahrheiten zu vermitteln und dann in den Briefen am Ende praktische Anweisungen hat. Petrus ist derjenige, der immer auch gleich einen praktischen Satz nachschiebt, der nach seinen Wahrheiten sofort zu einer Anwendung kommt und dann wieder zurück zu den geistlichen Inhalten. Ich möchte nun auch noch einmal kurz auf den Inhalt des gesamten Briefes eingehen und dann vielleicht einsteigen in diese zwei Verse, die wir am Anfang lesen. Der Hauptgedanke, den Petrus hier an die Gläubigen, die in Kleinasien verstreut sind, mitgibt, ist, sie zu ermutigen und ihnen Hoffnung zu geben. Das Kernwort, das zentrale Wort dieses Briefes ist für mich mehr Hoffnung als jedes andere Wort. Hoffnung für die Glaubenden auch dann, wenn sie in Not geraten sind oder geraten werden. Letzten Endes geht es darum, dass Petrus die Empfänger ermuntert, ermutigt, losgelöst von allen fleischlichen Begierden und sonstigen irdischen Hindernissen nach Gottes Reich zu trachten. Für mich ist und bleibt das zentrale Wort Hoffnung. Da man Hoffnung vielleicht leicht missverstehen kann und manchmal sogar aus Hoffnung ein vages Wort wird, ist es wichtig, uns klarzumachen, dass Hoffnung in dem Sinn, wie Petrus es verwendet, etwas ganz Sicheres, Festes, Fundamentales ist. Die Hoffnung auf das Reich Gottes ist genauso sicher wie der Tod und die Auferstehung Christi. Die Hoffnung ist und bleibt unumstößlich und sicher. Die Hoffnung darauf, in den letzten Zeiten bei Gott, mit Christus gemeinsam zu sein. Ich habe einmal geschaut, was die Ausleger gerne als zentralen Vers dieses Briefes betrachten. Es hilft ja immer, wenn man einsteigt, sich das einmal zu vergegenwärtigen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es eine starke Tendenz für Kapitel 4, Vers 19 gibt. Dieser Vers sagt im Grunde, vertraut Gott und gehorcht ihm. Setzt all euer Vertrauen auf ihm und gehorcht ihm. Einfach mal eng zusammengefasst. Jeder kann gerne noch einmal in diesen Vers reinschauen. Vers des Vertrauens und des Festhaltens. Einige wenige weichen davon ab. Ich schließe mich einmal denjenigen an, die davon abweichen. Denn ich glaube, dass an einer anderen Stelle noch mehr die Kernbotschaft von Paulus klar gemacht wird. Ich glaube, 4,19 ist zu wenig, um diesen Brief zu beschreiben. Für mich ist es so, dass die Kernbotschaft für uns zu finden ist bereits im ersten Kapitel. Und zwar in den Versen 3 bis 6. Auch wenn es drei Verse sind. Die Zählung ist ja willkürlich, es ist ein Satz. Und dieser Satz beschreibt alles, was wir über das Evangelium oder über Christus wissen müssen. Ich würde das gerne ergänzen mit Vers 13 und glaube dann, den Kern des Petrusbriefes gut zu treffen. Ich lese uns einmal diese Passage vor. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Und jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, das im Himmel aufbewahrt wird für euch, die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit, in welcher ihr frohlocken werdet, die ihr jetzt ein wenig, wo es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Es ist kein kurzer Satz. Es ist keine Nachricht, die man in irgendeiner Form so in der Bildzeitung abdrucken könnte. Es ist keine dieser kurzen Nachrichten, die wir gewohnt sind. Aber wenn wir das Ganze noch einmal lesen und vor allem ab dem Wort Erbe auf das schauen, was uns denn da verheißen ist, dann sehen wir vielleicht dort in Vers 4 vor dem Wort Erbe all das, was Tatsache ist. Christus hat uns Heil erwirkt. Ab dem Wort Erbe direkt den Blick in den Himmel. Das Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Da ist noch was. Das ist einmal Fundament und da ist einmal Ausblick in das, was uns in Zukunft im Himmel erwartet. Da ist aber auch ein Blick in das, was uns hier im Leben begegnet. Jetzt seid ihr vielleicht ein wenig traurig. Da gibt es Leiden, Anfechtungen, Probleme, Sorgen, Nöte. Aber das ist nur für einen Moment, das ist nur klein. Ich würde es gerne ergänzen mit dem Vers 13 aus diesem ersten Kapitel dieses Briefes mit der praktischen Anweisung, die Petrus so gerne hier anbringt. Darum umgürtet die Lenden eures Gemütes. Es gibt auch was für uns zu tun. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Es gibt auch etwas für uns zu tun. Es ist eben nicht nur Theorie. Es ist nicht nur damit abgehandelt, dass wir all dies erkennen, sondern auch, dass wir danach handeln, dass wir unsere Lenden umgürten. Das ist vielleicht keine Formulierung, die wir benutzen heutzutage, was so viel heißt wie, dass wir unsere Begierden, unsere sehnsüchtige, unsere fleischlichen Begierden, die wir haben, beherrschen. Dass wir sie in Zaum halten, dass wir sie zurückhalten, dass wir sie opfern, wenn wir einmal die Bilder des dritten Buches Mose nehmen wollen. Innereien und gerade die Lenden als Kraftzentren, die wir Gott opfern müssen. Das ist die praktische Anwendung der Hoffnung und der Offenbarung Christi, die wir haben. Gerettet sind wir aus Gnade, wenn wir so wollen. Wenn wir bis zu dem Wort Erbe diese Verse lesen wollen, ist unsere Botschaft gerettet aus Gnade. Wenn wir danach weiterlesen, ist unsere Botschaft vielleicht bewahrt durch Gottes Macht auf ein unantastbares Erbe hin. Welch ein Thema, ein schönes Thema. Vielleicht ganz praktisch, wenn man wirklich einmal nur 4 Verse lernen will, um das ganze Evangelium und die ganze Hoffnung komprimiert zu lernen, das wäre ein Angebot. Sehr gut für junge Menschen geeignet, immer einmal wieder darauf zurückzuschauen. Und dieses Thema wollen wir auch in der kommenden Predigt oder in den kommenden Predigten dann auslegen und in der Tiefe betrachten. Wenn wir einmal davon ausgehen und bedenken, dass Petrus diesen Brief irgendwann in den 60er Jahren geschrieben hat, also 60 nach Christus bis 68, da gehen die Zeitzuordnungen noch etwas auseinander. Und wir können es ja oft auch bei den Briefen gar nicht so machen, dass wir Tag und Stunde bestimmen können. Aber wenn wir nur mal die Jahre 60 bis 68 nach Christus nehmen, dann kommt uns immer wieder eins in den Sinn, nämlich die große Christenverfolgung, die danach kam. Die große Not, in der die Christen kamen. Vielleicht hat sich das ein oder andere schon am Horizont abgezeichnet, wie man so schön bildlich sagt. Zumindest wenn wir heute zurückschauen, wir können das ja leicht in Verbindung bringen. Auf jeden Fall ist diese Botschaft der Sicherheit und des Trostes und der Hoffnung eine Botschaft, die auch dann sofort praktische Anwendung fand. Denn viele Christen werden in dieser Christenverfolgung sterben. Nehmen wir einfach mal die Augen dieser Zeit an, dann liegt Dramatisches vor der jungen Gemeinde. Und die Worte, die Petrus hier spricht, werden uns umso bedeutungsvoller. Tja, mal die Frage offen lassen, aber durchaus berechtigt, können wir sie auch auf die heutige Zeit anwenden. Ist es heute vergleichbar oder ist es anders? Ich will keine Antwort darauf geben, aber uns nur ermahnen, ob wir eventuell den Blick verloren haben für das, was vor uns liegt und vielleicht manchmal auch in der Ruhe des Wohlstands ein wenig zu viel Ruhe und zu wenig Bewusstsein dafür haben, dass auch für uns stürmische Zeiten liegen können. Aber wie gesagt, ich lasse die Antwort darauf offen. Ich bin kein Spekulant, kein spekulativer Prophet, der hier irgendetwas von sich geben will. Nun wollen wir noch einmal den Restzeit dieser Predigt nehmen, um die ersten 2 Verse genauer anzuschauen. Ich lese sie uns zunächst noch einmal. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Nach der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi, Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr. Gut, Petrus hat sich in diesem Brief als Absender vorgestellt. Wir kennen das und wir wissen das. Er schreibt hier an die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung, ein Begriff, der uns nicht sehr bekannt ist, deshalb möchte ich ihn erklären. Aber ich möchte auch noch einmal daran zurückerinnern, wir haben das im Grunde abgehandelt. Petrus bezeichnet sich hier als ein Apostel. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten es in der Vergangenheit ja immer wieder. Petrus selbst hatte Jesus gesehen, er war mit ihm gewandelt, das haben wir heute betrachtet. Und er hat ihn nach der Auferstehung gesehen. Das waren ja die Kernkennzeichen eines Apostels. Und er bezeichnet sich hier auch als einer der Aposteln. Also ich denke, dass wir jetzt ganz einfach zur Kenntnis nehmen, ja, Petrus war auch ein Apostel und er hat auch genau diese Kriterien erfüllt. Er wendet sich aber hier mit einer etwas merkwürdigen Formulierung an auserwählte Fremdlinge, die über das Land zerstreut waren. Gut, das Letzte macht uns weniger Probleme, dass jemand über das Land verstreut ist, können wir noch im gewissen Sinne nachvollziehen. Aber was war das denn mit diesen Fremdlingen und was hat es mit der Erwählung auf sich? Vielleicht eine Frage sei mir gestattet. Woher wusste Petrus denn eigentlich, wer erwählt war und wer nicht erwählt war? Wenn man einen Brief schreibt an jemand, der auserwählt ist, verstreut ist, okay, können wir räumlich, geografisch erfassen, aber der auserwählt ist, müsste man ja in irgendeiner Weise wissen, an wen man denn da schreibt. Ich will die Frage von zwei Seiten einmal beantworten. Einmal zunächst darauf, dass im Grunde jeder Mensch ja selbst durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes seine eigene Erwählung erkennen kann. Wir nehmen das manchmal ein bisschen komplizierter, als es vielleicht ist. Wenn jemand seinen ganzen Trost auf seinen persönlichen Heiland, Jesus Christus, setzen darf, wenn er ihn erkennt und versteht, wenn Gott einem Menschen Glauben schenkt, dass Gottes Gnade gewachsen ist und nicht aus Menschenkraft, also ich meine diesen Glauben, den man nicht versucht zu produzieren mit Kraft wie eine Maschine, sondern wenn Gott uns Glauben schenkt, dann kann man diese Erwählung sogar äußerlich erkennen. Und ich glaube auch, dass die ganzen falschen 50er in den Gemeinden wissen, dass sie nicht erwählt sind. Vielleicht eine mutige These, aber im Grunde ist es doch genau das. Sie neigen aber zur Selbsttäuschung und sie geben sich damit zufrieden. Unterschätzen wir das nicht, wie diese Menschen doch auch sehen, wo sie stehen. Allerdings fällt es ihnen schwer, sich selbst zu beurteilen. Sie neigen zur Selbsttäuschung. Diejenigen, die aber erwählt sind, haben doch diese Fähigkeit, sich selbst zu beurteilen. Anders und schwieriger fällt es uns dabei, andere Menschen zu beurteilen. Das erleben wir leider oft. Die Enttäuschungen sind oft sehr groß. Und man hat sich oft schon sehr lange aneinander gewöhnt, um dann zu erkennen, dass doch jemand sein ganzes Leben lang aus Kraftanstrengung im Glauben vorgegeben hat, etwas zu sein, und er noch nie wirklich geglaubt hat. Das sind vielleicht die dramatischsten Momente, die wir in unserem Leben erleben können. Und deshalb nagt diese Frage auch ganz verständlich an uns. Woher wissen wir denn, wer auserwählt ist und wer nicht? Petrus zumindest wusste es. Er wusste, dass da Auserwählte sind. Und er wusste auch, wer in diesen Gemeinden von Gott erreicht wurde. Sie waren sein Adressat. Und sie würden auch sehr schnell, wenn wir sehen, dass vielleicht Menschen diese Briefe lesen, die nicht zu den Auserwählten zählen, schon bereits ab Vers 3 diesen Geruch des Todes riechen, dieses Evangelium sehen und merken, zu dem sie nicht gehören, das nicht in ihrem Leben Platz gefunden hat. Sie haben sich schon in diesem Brief schnell identifizieren können, all diejenigen, die nicht dazugehörten. Und andersherum, all diejenigen, die wussten, dass Christus für sie gestorben ist, haben sich sehr schnell in den ersten Versen dieses Briefes wiedergefunden. Und ich will nochmal auf einen Punkt eingehen, denn Erwählung ist für Petrus ein sehr, sehr wichtiges Thema in diesem Brief. Wie er in Kapitel 2 in Vers 9 diese auserwählten Menschen beschreibt. Schlagt er mal mit mir auf. Dort heißt es, ihr aber, also hier die Adressaten dieses Briefes, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Und jetzt kommen einige Beschreibungen. Ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir werden diesen Vers später einmal noch umfassender auslegen, aber für heute einmal diesen Blick auf die Auserwählten. Heiliges Volk, königliches Priestertum, Volk des Eigentums, berufen aus der Finsternis hinein in ein wunderbares Licht. Aber vor allem gilt hier eins für die Erwählten. Sie sind ein Volk der Verkündiger. Petrus wusste sehr genau, wen er vor sich hatte. Das Entscheidende hier ist nicht, dass er das Bild jedes einzelnen Erwählten vor sich hatte, sondern was er vor sich hatte, war dieses Bild der Gemeinde, die ein verkündigendes Volk ist, die Christus als ihren Retter verkündigt. Und ihr Lieben, seid euch bewusst darüber, dass dies die Aufforderung zum Todesurteil war. Dass dies die Ausgrenzung aus der Gesellschaft war. Dass das das Verlieren familiärer, wirtschaftlicher Bindungen war. Wer sich bekannte zu Christus, riskierte viel damals. Wer Christus verkündete und andere überzeugen wollte, riskierte alles. Der musste jederzeit und immer bereit sein, alles aufzugeben. Und das ist und bleibt immer noch das beste Merkmal für die Erwählten. Und deshalb können wir auch viele von ihnen erkennen. Sicher, manchmal machen wir Fehler, weil wir nicht bei allen Menschen die Motive kennen. Aber aus lauteren Motiven, und ich will das einmal so rumdrehen, aus lauteren Motiven kann man jedenfalls nicht einfach so Christus als seinen Lebensmittelpunkt verkündigen und doch nicht glauben. Dann müssen die Motive falsch sein. Also noch einmal, weil der Satz vielleicht schwierig ist, aus lauteren Motiven kann man jedenfalls Christus nicht einfach so als seinen Lebensmittelpunkt verkündigen und doch nicht glauben. Es funktioniert nicht. Wenn wir lautere Motive haben und Christus als Lebensmittelpunkt verkündigen für uns und wenn unser Gewissen rein ist, will ich einmal sagen, wenn wir wahrhaftig sind in dem Tun, dann können wir es nur aus dem Glauben heraus tun. Wenn wir nochmal auf diese Begriffe eingehen, auf dieses heilige Volk, königliche Priestertum, Volk des Eigentums, dann klingt hier manchen vielleicht die Beschreibung der Gemeinde an, so wie wir sie im Hebräerbrief finden, in dem Jesus ganz besonders als der hohe Priester dargestellt wird. Also wenn man so will, dann sind die Christen, die hier von Petrus als die Priester und sein Eigentumsvolk bezeichnet werden, die Verkündiger einer ganz anderen Art und Weise, wie Menschen zu Gott kommen. Eines ganz anderen Priestertums, wie es bei den Juden bekannt war. Eines ganz anderen Zugangs zu Gott. Jesus ist auf einmal in ihnen, also in den Christen zu sehen. Und nicht mehr in einem steinernen Tempel. Es war nicht mehr der Tempel aus Stein, der den Zugang zu Gott ermöglichte, sondern eben dieser Tempel, wie Petrus es nennt, aus lebendigen Steinen. Diese Steine wurden lebendig. Oder Paulus bevorzugt die Formulierung und nennt die Christen direkt den Tempel. Einmal eher individuell, einmal eher als Gemeinde, als Gemeinschaft. Mit dem Blick, dass Christus in den Christen zu erkennen ist. Sie sind Steine eines Tempels, der neu aufgerichtet ist. Nun besteht der Tempel aber aus lebendigen Steinen. Steinernen Herzen, sie mussten herausgerissen und ersetzt werden. Von lebendigen Herzen, so wie es Hesekiel sagt. Die Steine verkündigen Jesus und nicht sich selbst. Das unterscheidet sie sehr von den menschzentrierten Verkündigungen anderer Religionen. Aber auch vom Priesterdienst des Alten Bundes. Erwählung heißt deshalb gleichzeitig auch, dass die Christen ihr Leben und ihren Lobpreis ganz Christus widmen. Wenn wir noch einmal mehr jetzt auf die Adressaten dieses Briefes eingehen und noch etwas über sie herausfinden. Petrus nennt hier drei Kriterien, die diese Gruppe beschreiben oder die Adressaten beschreiben. Einmal einen geistlichen Punkt, einmal einen gesellschaftlichen Punkt und einen politischen Punkt. Geistlich, das hatten wir bereits gesagt, waren sie Auserwählte. Also für Christus geheiligte, beiseite gestellte Menschen, die ihn verkünden. Der bereits ergriffen. In der Gesellschaft, da waren sie Fremdlinge, Andersartige. Ich erinnere nur einmal, ohne weiter darauf auszugehen, dass auch in den 10 Geboten von Fremdlingen die Rede ist, die mit eingebunden werden. Aber nur einmal als Hinweis darauf, wie weit sich damals schon das Wort Gottes erstreckte. Hier sind die Christen außen vor. Und drittens, im politischen Aspekt, da waren sie verstreut, räumlich verstreut. Sie gehörten nicht nur einem Volk, einem Herrscher, einer Ordnung, einem Zugriff zu, sondern vielen. Der zweite Punkt dieser Fremdlingschaft oder dieses nicht auf der Erde beheimatet sein, finden wir ja immer wieder im Neuen Testament. Hebräer 11 oder hier im 1. Petrusbrief, auch in Kapitel 2, noch einmal in Vers 11, vielleicht am deutlichsten in Philipper 3. Aber wir finden es auch an anderen Stellen. Kann sich vielleicht jemand noch an die Predigten zu Psalm 90 erinnern? Nicht an den Prediger, sondern an die Predigten. Wie fing dieser Psalm an? Was hatten wir dazu gesagt? Wo war noch einmal unser Zufluchtsort? Wie war das mit dem Zufluchtsort? Es hieß, der Herr ist unsere Zuflucht. Und die Antwort ist genau richtig, denn unsere Heimat ist kein Ort, sondern eine Person. Vielleicht könnt ihr euch noch an diesen Satz erinnern. Unsere Zuflucht ist Gott und kein geografischer, räumlicher Ort. Eine Flucht auf der Erde funktioniert nicht. Es gibt keinen Ort, der unsere Zuflucht ist, sondern eine Person. Und so ist es auch dem Menschen nun einmal gesetzt, dass er Zeit seines Lebens auf der Erde ein Fremdling bleibt. Dass er umherstreift und dass er sich sehnt danach, einmal bei seinem Zufluchtsort, bei Gott, zu sein. Und kein Ort, an dem er lebt, kann ihn je näher oder weiter weg von Gott bringen. Kein Ort kann für ihn eine dauerhafte Heimat sein. Kein Ort kann ihn zufrieden machen, auch wenn die Annehmlichkeiten des Ortes noch so groß sind. Unserem Pass steht vorne nicht Bundesrepublik Deutschland, sondern Himmelsbürger. Unsere tatsächliche Heimat, unsere tatsächliche Zuflucht ist allein im Himmel. Solange wir auf Erden sind, sind wir und bleiben wir Fremdlinge. Hört sich an, als sei das ein Nachteil. Wenn wir darüber nachdenken, Fremdling zu sein, haben wir ja vielleicht diese Gedanken von Ausländern, nicht dazugehörenden, Randpersonen. Nehmen wir das einmal mit als Gedanken in das, was wir noch entdecken werden im Petrusbrief. 1. Petrusbrief. dort ist, Fremdling zu sein, das größte Kompliment, das höchste und das schönste Bürgerrecht, das man sich überhaupt in irgendeiner Art nur vorstellen kann. Alles andere ist dagegen klein, winzig, nichtig. Gut, gehen wir noch einen Punkt weiter. Diese Christen waren nun zerstreut. Und ich würde am liebsten, wenn wir jetzt vielleicht in der Bibelstunde wären, eine Frage stellen und sagen, habt ihr eine Vorstellung, ab wann die Christen zerstreut waren? Ab wann es passierte, dass die Gemeinden überall hin in die Gegend auszogen, zerstreut waren, Diaspora waren? Können relativ einfach ansetzen und sagen, dass es schon bereits kurz nach der Hinrichtung von Stephanus war. In Apostelgeschichte 8 lesen wir davon, dass Saulus der Hinrichtung zustimmte von Stephanus. Und es entstand eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Landschaften von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Die Gemeinden waren schon von Anfang an sehr schnell zerstreut. Einfach mal als Hinweis darauf. An diese zerstreuten Gemeinden wendet sich jetzt Petrus. Ihm war klar, dass von vornherein die Christenheit, die Christenschaft zersprenkelt ist. Dass sie nicht alle an einem Ort sitzen und schon gar nicht alle in Jerusalem. Gut, kommen wir noch auf einen anderen Punkt. Vielleicht den wichtigsten Punkt. Nicht, weil das Beste zum Schluss kommt, sondern weil die Verse so aufgebaut sind. Lesen wir noch einmal Vers 2. Nach der Vorsehung des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Dieser Satz fängt natürlich als Nebensatz an oder ist abgehackt. Das ist ganz klar und ich habe das Ende auch weggelassen. Aber ich möchte auf diese drei Aussagen eingehen. Erwählung, Zerstreuung, nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes und zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Zuerst haben wir heute auch betrachtet die Vorsehung des Vaters, die Erwählung dessen, was vor Grundlegung der Welt geschah. Dann haben wir hier besprochen die Heiligung des Geistes und dann haben wir noch einen Punkt, der dazu kommt, nämlich die Wirksamkeit des Opfers Christi durch sein Blut. Im Grunde sind wir auf alle drei Punkte schon eingegangen. Den einen mehr, den anderen vielleicht weniger. Die Vorsehung ist relativ gut. Die Wirkung des Geistes, gerade am Leben des Petrus, sehr, sehr deutlich zu sehen. Darüber, wie der Heilige Geist dafür verantwortlich ist, wie er sein Leben lebt, wie er bereit ist zum Gehorsam. Und dann haben wir noch den Opfertod Christi, den die Erwählten verkündigen. Und dennoch enthält dieser Vers noch etwas sehr Schönes, sehr Angenehmes. Denn es gibt sehr wenige Verse im Neuen Testament, in dem alle drei Personen Gottes in einem Vers genannt werden. Einfach mal zur Information. Und hier haben wir einen, und es ist ein Moment der Besinnung wert, noch einmal darauf einzugehen. Ich möchte zunächst noch einmal auf den Begriff der Besprengung des Blutes eingehen. Vielleicht ist das auch ein Begriff, der uns nicht sofort verständlich ist. So, was hier gemeint ist, ist nicht die Festsetzung eines Taufmodus oder eines Taufrituals oder irgendetwas Ähnlichen, um das einmal auszuklammern. Es geht nicht darum, dass man jetzt hier aufrichten will, die Besprengung sei sozusagen die praktische Anwendung und damit die praktische Anwendung in der Taufe. Darum geht es hier nicht. Sondern die Besprengung, von der wir hier reden, ist sozusagen die praktische Anwendung des Opfers Christi, im Tod. Wirkt durch den Heiligen Geist, der uns das vermittelt, dass dieses Blut Christi auf uns übergeht. Wenn auf Golgatha nur Blut geflossen wäre, ohne Wirkung und Bedeutung für uns, dann wäre das Opfer erst einmal nutzlos. Das Entscheidende des Opfers ist doch, dass es für uns wirkt, dass es echtes und ewiges Heil ist, dass es für uns Anwendung findet. Und das wird symbolisiert in der Besprengung. Die Anwendung des Blutes Christi auf unser Leben. Das ist der vergebenden Wirkung des Blutes Christi auf unser Leben. Das Ritual selbst erinnert eher an das Opferritual, das im Gesetz festgelegt wurde, bei dem Mose das Volk mit Blut besprengte zur Bekräftigung des Bundes. Also wenn wir eine Analogie finden wollen, dann eher in 2. Mose 24, wo Mose dieses Blut über das Volk sprengte und somit verdeutlichte, dass Gott einen Bund mit dem Volk gemacht hatte. Und das Volk musste darauf antworten und selbst seine Zugehörigkeit und seinen Gehorsam und seine Folgsamkeit bekräftigen mit Worten. Also an das, was wir hier erinnert werden, ist eher, dass wir mit Christus gestorben sind und dass wir mit ihm auferweckt sind. Also eher den Gedanken, dass dieses eine, einmalige, das letzte Opfer sozusagen, das vollkommene Opfer in Christus aufgerichtet ist und für uns gilt. Christi Blut kommt über uns als ein Blut, das für uns vergossen ist. Und es symbolisiert damit eher unseren Tod und unsere Auferstehung mit ihm. Sicher wird das in der Taufe auch vermittelt, aber dort ist es eben bewusst Wasser. Dort ist es ein Zeichen und ein Siegel mit einer Nachricht, die wir nicht wirklich trennen können, und das will ich auch nicht machen. Aber wir haben hier, glaube ich, kein Anzeichen darauf, wie eine Taufe durchzuführen ist. Hier an dieser Stelle geht es tatsächlich darum, dass wir durch Christi Blut gerettet sind, sozusagen der Sinn der Auserwählung, die Grundlage der Auserwählung. Es gibt keine Auserwählung, die irgendwelche Optionen hat oder die Möglichkeiten offen lässt, sondern dieses Blut ist über die Auserwählten gesprengt worden, sie sind hineingenommen worden in das Opferblut Christi. Wenn wir noch einmal hier zusammenfassen, haben wir für die drei Personen der Dreieinigkeit ja drei Tätigkeiten, die hier beschrieben werden. Gott, der Vater, wird hier erwähnt als derjenige, der sein Volk auserwählt hat. Der Heilige Geist ist derjenige, der sein Volk heiligt, der es beiseite setzt, der ihm Erkenntnis schenkt über diesen Christus und ihm zuordnet. Ein geheiligtes Volk. Und Gott, der Sohn Jesus Christus, reinigt sein Volk von seinen Sünden. Wunderbare Aussage in einem Vers. Eine wunderbare Aussage über das Wirken der drei Personen Gottes. Ehre sei diesem dreieinigen Gott. Amen.